Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Sie hören eine Wiederholung vom 12. Januar 2019.
Hallo, ich bin Tobias Ullmeier und ich bin wieder voll auf Droge. Meine Droge, die heißt allerdings nicht Marihuana, nicht Alkohol oder Ecstasy, die heißt Leistungssport, Triathlon. 15 bis 20 Stunden Training pro Woche. Schwimmen, Radfahren, Laufen, so wie jetzt gerade am Kölner Rhein auf meiner Haustrainingsstrecke. Damit ich dann im Sommer bei den Wettkämpfen fit bin. Dabei bin ich eigentlich über das Hochleistungsalter hinaus. Das hatte ich in meinen 20ern oder mit Anfang 30. Aber es macht einfach wieder Spaß. Ich bin halt wieder dabei. Auch wenn man sich dafür rechtfertigen muss, dass man mit über 50 noch um die halbe Welt reist, um an Wettkämpfen teilzunehmen. Warum ich das mache? Naja, so ganz genau weiß ich das manchmal auch nicht. Aber ich weiß, ich bin definitiv nicht alleine und ich bin nicht der Älteste. Als ich gerade im Herbst bei der Triathlon-Weltmeisterschaft in Australien war, da war der älteste Teilnehmer 89 Jahre alt. 89. Senioren, Leistungssport. Wie? In deinem Alter noch? Darum geht's in diesem Wochenendjournal. Herzlich willkommen.
Ein Bistro im Kölner Studentenviertel. Kalle Finger feiert hier heute seinen Geburtstag, seinen 71. Geburtstag. Die Gäste durchaus gemischt. Typ Kneipe, der zum Rauchen vor die Tür geht, ist da genauso dabei wie Typ Sportler. Kalle ist beides, Kneipengänger und Sportler. Ausdauersportler, Wettkampfsportler. Ich kenne ihn aus meiner Laufgruppe, in der wir seit Jahren zusammen trainieren.
So, hier ist es jetzt etwas ruhiger. Im Kölner Grüngürtel am Decksteiner Weiher, angelegt von Konrad Adenauer, als er Bürgermeister war, hier in Köln vor dem Zweiten Weltkrieg. Ein Naherholungsgebiet, eine Parkanlage, weitläufig um einen Kanal herum. Die Trainingsstrecke von Kalle Finger, den wir eben schon auf seinem Geburtstag besucht haben. Kalle, erinnerst du dich, als du das erste Mal hier an diesem Weiher gelaufen bist?
Ja, das war das Jahr 1974. Da habe ich mit dem Joggen angefangen und ein Freund kam zu mir mit der Idee, lass mal doch mal eine Runde laufen gehen. Dann habe ich gesagt, gute Idee. Ist zwar schon ein paar Jahre her, dass ich zum letzten Mal gelaufen bin und dachte so, dass es für mich kein Problem sei. Wir sind also hier am Decksteiner Weiher losgelaufen und nach einem Kilometer war ich vollkommen am Ende. Hochroter Kopf, es ging nichts mehr. Und da habe ich drüber nachgedacht und habe gesagt, das darf doch nicht wahr sein. Da musst du was gegen tun. Ja, und seitdem laufe ich hier. Ich habe mal nachgerechnet, ich komme so auf 50.000 bis 60.000 Kilometer, die ich hier rumgerannt bin.
Wie war das damals, als du angefangen hast? Da war es ja eigentlich das Deutschen größtes Glück, Brötchen mit oben und unten Butter zu haben. Das Auto war das Statussymbol schlechthin. Bewegung war was für Menschen, die unter Tage gearbeitet haben oder auf dem Bau. Und dann du, der joggen geht. Wie haben dich die Leute wahrgenommen?
Es war dann sonntags oft so, dass uns hier die Spaziergänger entgegenkamen. Die Herren mit Anzug und Krawatte, die Damen in ihrem schönsten Kleid. Und einige von denen haben uns angeguckt, als wenn wir vom Mondhöhe an.
Insgesamt sind inzwischen im Deutschen Olympischen Sportbund 4,5 Millionen Menschen organisiert, die über 60 Jahre alt sind. Das werden immer mehr. Wie erklärst du dir das?
Ja, ich glaube, dass die Leute heute wesentlich gesundheitsbewusster sind, als sie damals waren. Ich habe mal so gezählt, hier sind in der Woche, wo hier weniger los ist, mindestens so viele Jogger wie Spaziergänger unterwegs. Und das war damals vollkommen anders.
Wann ist das Ganze dann für dich zum Leistungssport geworden?
Das kam so ganz langsam. Zunächst haben wir immer die 5-Kilometer-Runde hier gedreht, als ich noch studiert habe. Insbesondere vor dem Examen war das für mich ein ganz toller Ausgleich, hier zu laufen. Und gut, und als ich dann anfing zu arbeiten, traf ich Kollegen, die auch liefen. Und so hat sich das so langsam entwickelt. Die erzählten mir dann von Volksläufen, die sie mitgemacht haben. Ja, und dann habe ich angefangen, Volksläufe mitzumachen und kam so langsam in die Szene der Volksläufer.
Was war dein sportliches Highlight?
Das sportliche Highlight war wohl der Berlin-Marathon 1987. Das war mein zweiter Marathon und den habe ich dann in 3 Stunden, 6 Minuten beendet. Wollte zwar unter 3 Stunden bleiben, aber das habe ich nicht geschafft.
Bei deinem Geburtstag habe ich gesehen, das sind nicht nur Läuferfreunde, die du hast, nicht nur Sportlerfreunde. Was sagen die dazu, dass ein spliniger Herr mit Anfang 70 noch regelmäßig durch den Wald joggt?
Ich weiß, dass einige von denen mich für ein bisschen verrückt halten und das auch manchmal so zum Ausdruck bringen. Aber ich bin mir eigentlich sicher, dass fast alle von denen im Grunde genommen auch etwas neidisch sind. Ich glaube, sie würden auch gerne sowas machen, aber sie schaffen es einfach nicht.
Was ist dein Hauptantrieb?
Mein Hauptantrieb ist, halt durch meinen Sport mich gesund zu erhalten, fit zu bleiben. Ich weiß noch nicht, ob das mein Leben verlängert, aber eins weiß ich genau, ich sterbe gesünder. Run, boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Running is a victory. Run, boy, run. Beauty lies behind the hills. Run, boy, run. The sun will be guiding you. Run, boy, run. They're dying to stop you. Run, boy, run. This race is a prophecy. Run, boy, run. Break out from society. Tomorrow is another day, hey. And you don't have to hide away, yeah. You'll be a man, boy. But for now, it's time to run, it's time to run.
Bei meinen Recherchen zu erfolgreichen Seniorensportlern bin ich auf einen Bonner Schwimmverein gestoßen, die SSF Bonn. Denn hier trainiert unter anderem die deutsche Meisterstaffel über 4x50 Meter Freistil in der Klasse 280+. 280+, das heißt, die vier zusammen müssen mindestens 280 Jahre alt sein. Und jetzt stehe ich hier in der Schwimmhalle im Bonner Sportpark Nord, stehe am Rand des 50-Meter-Beckens und neben mir Jürgen Barrow, Vereinsvorsitzender und Trainer dieser Gruppe. Und er hat schon mal den Plan für diese Einheit auf eine Schultafel geschrieben. 301 steht da und davor 2x50RL. Was bedeutet das?
Ja, das ist die Rückenlage. Das heißt, die meisten Schwimmer, die wir haben, sind keine reine Rückenschwimmer, sondern die schwimmen Kraul oder Brust. Manche schwimmen sogar noch ein bisschen Delfin, nicht? Aber die Rückenlage ist mir sehr wichtig beim Einschwimmen, weil es die Schultergelenke sehr gut durch die Rotation frei macht für das Schwimmen. Und eins der ganz wichtigen Dinge beim Masters-Training ist, dass man sehr viel Zeit auf die Einschwimmphase verwendet.
Unterscheidet sich denn das sogenannte Masters-Training auch noch in anderen Bereichen von dem bei jugendlichen Schwimmern oder bei jungen Erwachsenen im Hochleistungsalter?
Ja, das kann man schon sagen. Ja, also ich meine, wenn man selber, so wie ich, auch schon auf die 60 zugeht, dann kennt man den Unterschied am eigenen Körper. Ja? Das heißt, die Jugendlichen, die, ich sag mal, in gewissen Altersgruppen zusammenfassbar sind, das ist eine sehr homogene Gruppe. Wenn man Masters trainiert, und wir sehen das heute hier, da hat man unter Umständen Spannbreiten der Altersstruktur von 25 bis 75, 85 Jahre. Ulla Held, die heute mittrennt, ist 87 Jahre. Und da kann man nicht alles über einen Kamm scheren, sagt man nicht. Das ist ein hoher Anspruch an den Trainer.
Sind denn Masters trotzdem vielleicht einfacher zu trainieren, weil leistungswilliger und weil die Motivation von innen herauskommt, wogegen vielleicht Jugendliche, ich denen sagen muss, du musst jetzt heute 3,5 Kilometer im Wasser machen und der Master sagt, kann ich nicht noch ein bisschen mehr?
Also meine Erfahrung unterstützt das so nicht. Die Masters sind schon Individuen. Ja, wir haben hier allein von der Qualifikation her im Mastersbereich Universitätsprofessoren, Juristen, Mediziner. Und wenn natürlich ein Trainer, der keine medizinische Ausbildung hat, medizinische Tipps kriegt, dann wird er gleich korrigiert. Oder wenn man meint, das und das geht nicht, kriegt man eventuell auch eine juristische Meinung dazu. Das heißt, das ist ein bisschen komplizierter, als wenn man, ich sag mal, 16-Jährige hat, die alle in die Schule gehen und vielleicht die gleichen Matheprobleme gerade vor sich herwälzen. Aber da kann man schon ein bisschen mehr Richtung vorgehen. Also man muss also auch auf den Mindset der Menschen, die im Wasser sind, schon auch Rücksicht nehmen. Aber auf der anderen Seite ist es so, diese Leute sind natürlich so unglaublich erfahren und haben so eine Lebenserfahrung, dass sie natürlich auch sehr kulant sind. Ja, also ich habe persönlich, wenn man mit den Menschen freundlich umgeht und sich darauf hinweist, was gut und was schlecht ist, bisher noch nicht einmal ein Problem gehabt.
Jürgen, ich glaube, die warten jetzt gerade auf Anweisungen.
Okay, also wir gehen jetzt. 300 habt ihr eingeschwommen, klasse. So, wir wollen 8,50er in Technik machen. Ich schreibe immer 2 auf. Das heißt, sie schwimmt hoch, macht am anderen Ende ungefähr 30 Sekunden Pause und schwimmt dann 50 Technik wieder zurück. Ich schreibe die nach und nach auf, ich sage euch die aber auch an. Wir schwimmen erst 50 Kraul. Die 50 Kraul schwimmen wir die ersten 25 Meter mit gespreizten Fingern, ja, um mal den Unterschied im Wassergefühl zu erleben. Und dann die zweiten 25, so wie wir regulär Kraul schwimmen, mit geschlossenen Händen in einer sauberen Eintauchphase. Zurück möchte ich, dass ihr die 50 Meter in Abschlag schwimmt. Das heißt, ihr könnt Kraul oder Rücken schwimmen, wie euch beliebt.
Habt ihr mitgekriegt? Nein.
Kleine Wasserspritzerei.
Ja.
Also aufpassen.
Und die Ersten, die wirklich zugehört haben, die sind jetzt schon unterwegs. Da geht es mit ziemlich kraftvollen Zügen, obwohl die meisten hier schon tatsächlich über 70 Jahre alt sind. Jetzt mit ziemlich kraftvollen Kraulzügen auf die andere Seite des Beckens und es werden Technikübungen gemacht. Dann versuchen die Leute eben nicht auf Schnelligkeit zu schwimmen, sondern ihre Technik zu verbessern. Am Beckenrand hält sich gerade Ulla fest. Die ist gerade die ersten 2 Bahnen geschwommen.
Ulla, ich habe gerade noch mal 2 Bahnen geschwommen.
Ah, noch mal.
Nachdem ich vorher schon Aquajogging gemacht habe und auch schon 200.
Unter Sportlern darf man sich das Alter, glaube ich, verraten. Also ich bin 51, du?
Ich bin Jahrgang 31, also 87.
Und du schwimmst auch noch Wettkämpfe?
Nun, wenn ich mich wieder fit fühle, mache ich das natürlich.
Super, dann will ich dich gar nicht weiter vom Training abhalten. Wir sprechen uns gleich nochmal.
Okay.
Das heißt, wir schwimmen entweder Rücken, ja, immer einen gesamten Arm durch, holt den anderen Arm ab und geht wieder nach vorne. Oder in Grau, könnt ihr auch machen.
Jürgen, du hast vorhin eben schon gesagt, das ist ja schon ziemlich heterogen dann eben im Alterssport. Aber wie viele Meter schwimmen die in so einer Einheit?
Also
etwa?
Unter 1000 läuft hier nichts.
So, und inzwischen haben die Damen um Ulla Held, die wir eben schon gehört haben, und die mehrfache deutsche Meisterin Margret Hanke ihr Training beendet. Ihre mindestens 1000 Meter haben sich einen Bademantel übergezogen, haben sich abgetrocknet, denn es ist ja doch ziemlich kühl immer nach dem Training im Schwimmbad. Und jetzt sitzen sie da auf der Wärmebank am Beckenrand. Wie oft in der Woche trainiert ihr denn so in der Regel?
In der Regel 3-mal die Woche und dazu kommt bei mir noch so 1 bis 2-mal Krafttraining.
Also ich gehe 4-mal bestimmt und auch noch sonntags, nachmittags haben wir auch noch Training, begleitet der Jürgen und da gehe ich auch noch, also sind fast 5-mal die Woche.
Mag ja jetzt respektlos klingen, aber in dem Alter erwartet man ja die Leute nicht unbedingt im Schwimmbad bei einer Leistungssportvorbereitung, sondern im Café, vielleicht ein bisschen was lesend. Und dann geht man Dienstagabend zum Seniorensport und schwenkt Batiktücher. Warum geht ihr schwimmen?
Ich gehe schwimmen, weil ich so lange hier schon im Verein bin und wir kennen uns alle gut. Nur ich habe durch meine Freizeit Griechenland hier das aktive Schwimmen dann schon so 1-2 Jahre aufgegeben. Wenn sie mich zur Staffel brauchen, bin ich immer da. Ne? Aber ich trainiere höchstens noch 2-mal in der Woche.
Und das andere,
um fit zu bleiben. Ich mache auch Tai Chi, ich mache Gymnastik.
Muss man sich denn eigentlich als Seniorensportler, im Schwimmen heißt das Masters, auch vor der Familie, vor den Kindern, vor den Enkeln, vor anderen Leuten rechtfertigen, dass man sich das überhaupt noch antut?
Nein, nein, also das muss man nicht. Ich schwimme schon seit meinem Kindesalter und die finden das alle toll, aber ich konnte die wenigsten animieren. Mein Sohn und meine Tochter sind auch aktiv geschwommen, aber Enkelkinder wollen alle nicht, leider. Aber es ist einfach gut. Wir fühlen uns gut, vor allem wenn wir in einer Gruppe sind. Dann spornt der einen den anderen an. Natürlich gehen wir oftmals anschließend Kaffee trinken. Aber dann haben wir was getan.
Muss sich jemand von euch irgendwo rechtfertigen manchmal? Erlebt ihr das manchmal? Das heißt, ihr vertragt das Älterwerden nicht oder sowas?
Wie ich noch verheiratet war, das ist lange her, hat mein Mann immer gesagt, dann such dir doch gleich eine Wohnung neben dem Schwimmbad.
Und das war dann der Scheidungsgrund, die Wohnung?
Nein. Nein, nein, nein. Er hat es dann doch akzeptiert, weil ich ja sehr flexibel auch bin. Aber das ist schon gefallen. Meine Kinder, die sind Schwimmer alle. Das ist kein Problem. Und heute geht es mir so gut, mein Lebenspartner. Heute kann ich machen, was ich gerne möchte.
Also das Schwimmen ist ja das eine. Das ist ja eine schöne Bewegung sicher. Man kann das auch im Alter in der Regel noch ganz gut machen, im Gegensatz zu Sportarten, wo man springen muss oder sich fallen lassen muss oder so. Trotzdem, man könnte ja einfach für sich schwimmen gehen und altdeutsch Rücken quer durchs Schwimmbad schwimmen. Ihr schwimmt hier zwischen gezogenen Leinen mindestens 1000 Meter in der Regel pro Training und ihr schwimmt auch noch Wettkämpfe. Warum?
Ja, wenn ich trainiere, dann möchte ich irgendwann auch wissen, wie gut ich bin oder was ich leisten kann. Und dann fahren wir zu den Wettkämpfen hin und da messen wir uns mit den anderen aus Deutschland in unserem Alter auch.
Du bist auch ziemlich gut, glaube ich.
Ja, ich bin schon oftmals deutsche Meisterin geworden, sehr häufig. Und auch in Staffeln und so weiter. Und wir haben einfach Freude dran, auch als Gruppe dann dahin zu fahren. Abends gehen wir schön essen oder gucken uns die Stadt an. Also das gehört alles mit dazu.
Jetzt bist du erfolgsverwöhnt. Was ist denn, wenn es mal nicht so klappt bei einem Wettkampf? Seid ihr dann frustriert?
Das gehört einfach dazu. Ich habe in den letzten Jahren auch viel Auf und Abs erlebt und Verletzungen und Krankheiten. Und dann wird es mal wieder besser und wird mal wieder schlechter. Im Alter ist das so, dass das eben nicht mehr ständig nach oben geht, sondern eher etwas nach unten. Und ich bin immer froh, wenn ich die Leistung halten kann und nicht zu sehr abbaue. Dann ist das prima.
Es ist ja kein Geheimnis, dass man irgendwann mal im Alter langsamer wird, obwohl man genauso viel trainiert oder vielleicht sogar noch mehr. Wie geht man damit um, dass irgendwann man einfach nicht mehr so kann?
Unterschiedlich. Der eine, der sehr ehrgeizig ist und das nicht wahrhaben will, der ist natürlich aufgeregt und möchte das nicht wahrhaben. Und die anderen, die das locker sehen, also ich sehe das ziemlich locker. Mir geht es mehr hier um Geselligkeit und um Bewegung. Ich habe da kein Problem, weil es wird immer weniger. Wir brauchen nicht denken, dass wir schneller werden. Auf keinen Fall.
Macht euch die Vorstellung Angst, das eines Tages mal nicht mehr zu können?
Nein. Das ist eine Lebenseinstellung. Die sollte man nicht haben.
Nein. Eigentlich nicht, nein.
Nein, das kommt nicht vor. Das stelle ich mir ganz unrealistisch vor. Das glaube ich nicht, dass das passiert.
Kalle Finger, der Langstreckenläufer, leidet unter Bluthochdruck. Außerdem wurden ihm vor ein paar Jahren mal Stents in den Herzmuskel eingesetzt, weil seine Herzkranzgefäße verengt waren. Auch deshalb lässt er sich regelmäßig untersuchen. Heute hat er einen Termin beim Kölner Kardiologen und Sportmediziner Jürgen Fritsch. Eben war er schon bei der Ultraschalluntersuchung. Alles soweit in Ordnung mit seinem Herzen. Jetzt ist die Spiroergometrie dran. Kalle sitzt inzwischen auf dem Ergometer im Ergometerraum, also auf so einem Fahrradergometer, hat den Oberkörper frei, eine Sporthose an. Ach, jetzt werden ihm auch noch die Brusthaare wegrasiert. Warum? Damit das EKG wahrscheinlich besser klebt.
Genau, dann haben die Elektroden besseren Kontakt zur Haut.
Er hat jetzt eine durchsichtige Maske auf, vor Mund und Nase. Die ist gesichert mit Klettverschlüssen, die hinter dem Kopf vorbeiführen. Hat eine Blutdruckmanschette um den linken Oberarm und wird in so einer Kontaktflüssigkeit eingesprüht.
Kontaktsprayer, damit da ein luftfreier Raum zwischen Elektrode und Haut ist.
Scheint kalt zu sein. Er zuckt auf jeden Fall jedes Mal zusammen.
Sehr kalt.
Und kann sich nicht wehren, weil er eben hier verkabelt ist. Und er kann auch nicht mal richtig schreien mit der Maske.
Okay, dann radeln wir mal langsam los. Zwischen 60 und 70 Umdrehungen. Ja. Ein bisschen schneller. Den Lichtpunkt können Sie erkennen.
Ja.
Wenn der so bleibt, ist gut. Ja? Widerstand wird fließend größer. Sie merken, Sie fahren bergauf.
Und wenn Sie jetzt fahre ich noch bergauf.
Ja, ja, noch ist Spaß.
So, Kalle sitzt also jetzt hier gerade auf dem Ergometer, tritt ungefähr 50 Watt, das ist eine relativ niedrige Belastung. Er sieht aus wie Darth Vader, hat eine Maske auf. Aus dieser Maske kommt so ein Mundstück raus und daran hängen zwei Kabel. Jürgen Fritsch, wofür sind diese Kabel da?
Über die Maske messen wir die Sauerstoffaufnahme. Die Sauerstoffaufnahme ist ein Maß der Leistungsfähigkeit des gesamten Körpers. Die Menge an Sauerstoff sagt uns was aus über die Leistungsfähigkeit der arbeitenden Muskulatur, aber natürlich auch über die Leistungsfähigkeit des Herz-Kreislauf-Systems, weil der Sauerstoff muss zur arbeitenden Muskulatur transportiert werden, und über die Leistungsfähigkeit der Lunge, denn der Sauerstoff muss ja über die Lunge aufgenommen werden. Die maximale Sauerstoffaufnahme ist also für uns so der beste Wert, der was über die Leistungsfähigkeit an sich aussagt.
Jetzt geht es bei uns ja um Seniorenleistungssport. Kann man denn sagen, quantifizieren, wie sehr Leistungsfähigkeit, besonders Ausdauerleistungsfähigkeit, im Verlauf des Alterns nachlässt?
Die lässt im Laufe des Lebens nach, insbesondere natürlich, wenn man die nicht weiter trainiert. Ganz alte Untersuchungen zeigen ja schon, dass man durch regelmäßiges Training seine Leistungsfähigkeit sehr gut erhalten kann. Professor Hollmann von der Sporthochschule hat immer gesagt, dass man ungefähr 20 Lebensjahre sich wieder zurücktrainieren kann. Also ein 70-Jähriger hat eine Leistungsfähigkeit von einem untrainierten 50-Jährigen. Also da lässt sich durch Training schon relativ viel machen. Es ist so, dass die Ausdauerleistungsfähigkeit das ist, was am besten noch trainierbar ist im Alter. Die Trainierbarkeit nimmt ab. Alle Fähigkeiten werden mit dem Alter schlechter. Wir unterscheiden ja verschiedene Beanspruchungsformen, also Kraft, Schnelligkeit, Koordination, Flexibilität und Ausdauer. Und die Ausdauer ist aber das, was ich eigentlich am besten noch erhalten kann.
Jetzt hört man ja immer wieder von älteren Sportlern, die kriegen gesagt, wenn die mal eine Verletzung haben oder irgendeine innere Krankheit, das hast du davon. Von deinem ganzen Sport, den du treibst, hast du es mal wieder übertrieben. Da schwingt manchmal sogar so ein bisschen Häme, Schadenfreude mit von denen, die eben weniger Sport machen. Kann man Sport übertreiben? Ist also leistungssportliches Training im Alter eher schädlich?
Also im Bereich des Leistungssports verliert der Sport sicherlich seine gesundheitsförderlichen Maßnahmen. Um Prävention zu betreiben, reicht es sicherlich aus, Sport im Freizeitbereich zu machen. Also 3, 4, 5 Stunden Sport in der Woche. Und damit nimmt man die großen Effekte, was den Stoffwechsel angeht und was das Herz-Kreislauf-System angeht, mit. Wenn man darüber hinaus trainiert, hat man sicherlich keine weiteren positiven Effekte. Trotzdem ist es so, dass Leistungssportler ja eigentlich länger leben als Normalpersonen. Das wissen wir für fast alle Sportarten. Die einzige Sportart, die eine verkürzte Lebenserwartung bei Leistungssportlern hat, ist der Fußball. Alle anderen Sportler leben länger. Also von daher ist es auf jeden Fall sinnvoll, Sport zu machen, wenn es um die Lebenserwartung geht.
Was bietet sich denn an? Was könnte man für einen Sport im Alter am besten betreiben, wenn man ihn auch so ein bisschen leistungssportlich betreiben möchte?
Ideal ist eine Sportart, die die Gelenke nicht übermäßig belastet. Das wäre Gehen, Radfahren. Im Laufen bedingt, wenn man Übergewicht hat oder schon Gelenkprobleme hat, kann Joggen, Rennen schon eine übermäßige Belastung für die Gelenke bedeuten. Also Radfahren eigentlich ideal, auch für Personen, die übergewichtig sind, weil das Körpergewicht eliminiert ist. Ein weiteres wichtiges Kriterium ist, dass die Belastungsintensität relativ gut steuerbar ist. Das ist auch beim Radfahren der Fall. Ich kann mit ganz niedriger Belastungsintensität anfangen. Beim Walken ist das auch der Fall. Beim Joggen passt das wieder nicht so richtig, weil ich das gesamte Körpergewicht immer einmal komplett vom Erdboden abheben muss. Das heißt, ich habe immer eine Flugphase. Und das kann von der Belastungsintensität für viele dann schon zu intensiv sein, dass ich eben nicht mehr im Ausdauerbereich bin.
Kalle ist inzwischen bei 180 Watt angelangt. Das ist, glaube ich, schon eine ganz ordentliche Leistung, oder? Da kommt man schon in Spitzen.
Ja, das ist schon eine sehr gute Leistung. Also 180 Watt oder 170 sind es jetzt genau. Der Kalle überschreitet jetzt gerade so die Ausdauergrenze. Also man merkt das jetzt auch, der muss jetzt ein bisschen mehr arbeiten. Die Atmung wird ein bisschen intensiver. Wir sehen das auch an den Sauerstoffaufnahmewerten und Kohlendioxidwerten, dass plötzlich mehr CO2 entsteht, was abgeatmet werden muss. Das ist für uns ein Maß, dass er jetzt praktisch diesen Ausdauerbereich verlässt. Ne, das merkt er auch.
Er selber kann es gerade gar nicht kommentieren, weil er eben durch die Maske nicht reden kann. Aber er nickt und lacht und pflichtet uns da so ein bisschen bei. Kalle ist jetzt bei über 200 Watt angelangt. Er fängt auch schon so ein bisschen an zu stöhnen und zu schwitzen unter seiner Maske und auch mit dem Oberkörper unruhig zu werden. Das heißt, er kommt jetzt langsam an die Grenze seiner Belastbarkeit. Was wäre denn für einen inzwischen 71-Jährigen normaler Wert, den man so erreicht hier auf diesem Ergometer?
132 Watt wäre sein Sollwert. Er ist jetzt bei 217 Watt. Und 200 Watt, das ist schon auch eine Leistung, die wir sonst bei den untrainierten 50-jährigen Männern nicht häufig sehen. Für uns würde das eigentlich auch reichen. Wir gucken nach dem EKG natürlich auch, weil wir im EKG sehen könnten, wenn Durchblutungsstörungen am Herz auftreten. Wir gucken nach dem Blutdruck, was der unter Belastung macht. Der darf natürlich auch nicht übermäßig ansteigen bei Belastung. Ja, jetzt muss er wirklich kämpfen. Und dann ist, jetzt wird die Drehzahl auch ein bisschen niedriger. Das zeigt, irgendwann sind die Muskeln dann noch auch sauer und dann ist es auch gut.
Wenig später dann wieder angezogen, die Auswertung im Arztzimmer von Jürgen Fritsch.
Also der Kalle hat getreten 237 Watt. Das ist 180% von dem, was er eigentlich schaffen müsste. Also fast das Doppelte. Blutdruck, haben wir schon gesagt, ist in Ordnung. Wie er gesagt hat, ist die Herzfrequenz unter Belastung etwas gedämpft. Sportler typisch ist, dass die Ruheherzfrequenz niedrig ist. Wenn wir uns die spiroergometrischen Werte angucken, dann erreicht er eine maximale Sauerstoffaufnahme, die bei 130% vom Sollwert ist. Was ich wirklich phänomenal finde, ist, wir haben die Ausdauerleistungsgrenze vom Kalle bestimmt. Das können wir machen, das ist die aerobe Schwelle, und messen da die Sauerstoffaufnahme. Und der Kalle hat eine Schwelle bei 102% von seiner eigentlichen Maximalleistung. Also das, was er als Normalperson maximal leisten könnte, als Vergleichsperson, das kann er im aeroben Bereich, also im Ausdauerbereich, leisten. Ja, das ist schon faszinierend. Das ist eben der Effekt durch Ausdauertraining.
Kurz zusammengefasst, Kalle Finger ist fit. Weiteren Wettkämpfen steht nichts im Wege.
Du steckst auf, egal wo du willst. Ich mach mit, ich spiel mit dir das Spiel. Wir spielen Ping-Pong, wir spielen. Wahr wird nur, was du dafür hältst. Komm mit mir, ich spann mit dir das Netz. Wir spielen Ping-Pong, wir spielen.
Ich bin hier in der Turnhalle der Europaschule von Kerpen. Kerpen im Rhein-Erft-Kreis in der Nähe von Köln. Der TTC Mödrath hat hier gerade Training. Zweimal die Woche trainieren die Tischtennisspieler hier. Und vor mir aufgebaut sind gerade 5 Tischtennisplatten, alle im Grün. Da stehen dann so 15 Erwachsene in verschiedensten Altersstufen herum, teilweise auch durchaus ältere Menschen. Und ich bin hier, weil ich Karl-Josef Assenmacher treffen möchte. Karl-Josef Assenmacher ist deutscher Meister im Doppel und er schlägt hier gerade mit Oliver Schulen, mit seinem Mannschaftskameraden, ein paar Bälle im Training, gerade eben Vorhand hin und her, und das geht wahnsinnig schnell. Herr Assenmacher, Ihr heutiger Trainingspartner Oliver Schulen spielt bei den Senioren 40, Sie bei den Senioren 70. Unterscheidet sich das Spiel bei 40-Jährigen und bei 70-Jährigen?
Beim Damenspiel nicht, weil wir Vorhand-Vorhand spielen. Da weiß genau, der Ball kommt der Vorhand oder Rückhand-Rückhand. Da weiß er, er spielt nur mehr auf der Rückhand. Da sieht man eigentlich keinen Unterschied, weil dieses schnelle Spiel ist mein Spiel in der Meisterschaft auch. Aber wenn wir ein Spiel machen, dann macht er Anjaben, dann kann er spielen rechts und links. Und dann ist die Reaktionszeit bei dem 70-Jährigen natürlich länger als bei dem 40-Jährigen. Und dann hat er große Vorteile.
Das heißt, das Spiel ist auch nicht mehr so schnell und nicht mehr so attraktiv dann, wenn man älter wird tatsächlich?
Ja, attraktiv, das ist anders. Da wird mehr Varianten. Da wird man mit Schnitt gespielt, kurze Anjaben, lange Anjaben.
Ich wäre jetzt Senioren 50. Wollen Sie mal gegen mich spielen?
Ja, das sind immer noch 20 Jahre, ne?
Mhm.
Ja, okay.
Oh ja.
Jetzt machen wir langsam. Geht doch, wunderbar.
Ui, worauf habe ich mich da nur eingelassen? Man hört schon, deutlich langsamer als eben geht's hier zu. Nur wenn mir Karl-Josef Assmacher die Bälle zuspielt, dann habe ich überhaupt eine Chance. Sobald es aber schneller wird, dann bin ich völlig überfordert.
Sag mal, Schnitt an, Jago.
Ja.
Oh. Ja.
Aber auch ein blindes Huhn findet mal ein Korn, den Meister mit der Rückhand abgeschossen. So, Herr Assmacher, ich hoffe, ich habe Sie jetzt nicht allzu sehr gefordert.
Nee, kann man nicht sagen.
Man hat einfach diesen Wahnsinnsunterschied gesehen. Sie haben ja noch nicht mal ernsthafte Bälle geschlagen. Und ich hatte schon Mühe bei denen, wenn sie nur vorsichtig rübergespielt haben, die überhaupt zurückzubringen. Aber ist ja kein Wunder. Schließlich spreche ich hier mit einem deutschen Meister.
Aber da waren ein paar Situationen dabei, da kann man drauf aufbauen.
Danke. Herr Assmacher, bei Ihrem Namen dürfte manchem Hörer irgendwo ein Licht aufgehen. Den Namen habe ich schon mal gehört, Karl-Josef Assmacher. Sie waren auch mal Bundesliga-Schiedsrichter, haben über 150 Partien in der ersten Bundesliga gepfiffen. Und Sie waren auch FIFA-Schiedsrichter, das heißt Länderspiele. Ich glaube, Ihr Karriere-Highlight war ein Europapokal-Endspiel, das Sie sogar gepfiffen haben. Wenn Sie Ihre zwei sportlichen Karrieren vergleichen, worin unterscheiden die sich denn? Einerseits der quasi Profi-Schiedsrichter und andererseits der sehr, sehr gute Tischtennisspieler.
Ja, das sind zwei ganz verschiedene Schuhe. Eigentlich wollte ich ja Fußballspieler werden und habe mit 17 einen Kreuzbandriss bekommen. Und das war meine große Leidenschaft, das Fußballspielen. Und danach habe ich dann ein paar Schiedsrichterspiele geleitet und das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und da bin ich sehr früh bei einem ehemaligen FIFA-Schiedsrichter als Linienrichter gekommen und bin dann mitgefahren und habe dann gemerkt, oh, diese Sache kann ich auch. Und war mir klar, du möchtest mal Bundesliga-Schiedsrichter werden, also ja, international auch FIFA-Schiedsrichter. Ich habe nach meiner Schiedsrichterkarriere habe ich Beobachter gemacht, hier im westdeutschen Raum, Dortmund, Schalke, bei Leverkusen FC, 2 Jahre lang. Und das hat mir nicht so gut gefallen, weil ich anschließend immer Analyse machen musste. Ich muss Pate spielen für junge Schiedsrichter und konnte praktisch selber keinen Sport machen. War dann immer in den Wildbäumen anschließend, habe gut gegessen. Und dann habe ich zugenommen. Das hat mir gar nicht gefallen.
Wie kommt man dann zum Tischtennis? Ich meine, vorher Traum, Fußballprofi selber zu werden, dann Profi-Schiedsrichter, einer der Besten der Welt. Und dann einfach so mit Mitte 40 Tischtennis?
Ja, wir hatten ja in der Zeit, wo ich dann Schiedsrichter war, immer Lehrgänge gehabt. International und auch national. Das waren im Jahre 5, 6 Lehrgänge, die über eine Woche zum Teil gegangen sind. Und dann waren in den Freizeiten die Tischtennisspieler da. Und dann habe ich mit denen trainiert und untereinander auch gespielt. Ne? Und so bin ich zum Tischtennis gekommen.
Ist das nicht gemein, die FIFA, also der Weltfußballverband und auch der Deutsche Fußballbund, die schreiben Obergrenzen für Schiedsrichter vor und mit Mitte 40 ist plötzlich Schluss. Da heißt es, du bist zu alt, du darfst nicht mehr.
Ja, das habe ich immer wieder gehört. Wie kannst du aufhören oder ich war topfit? Man muss als Schiedsrichter den Cooper-Test machen. Und den habe ich noch im hohen Alter, also mit 5.
Cooper-Test ist so ein Leistungstest, wo man einfach 12 Minuten laufen muss und dann eine bestimmte...
Ja, 12 Minuten Lauf in 3000 Meter. Und den muss man jedes Jahr wiederholen, international und auch national. Und wenn man den besteht, bekommt man in die nächste Klasse rein. Und den habe ich auch mit 47 noch bestanden und noch super, besser wie manche andere 40-Jährige. Und dann haben sie gesagt, ja, wo musst du aufhören? Aber das war ja die Altersgrenze.
Und jetzt ist also das Tischtennis an die Stelle des Fußballs getreten. Was gibt Ihnen Tischtennis?
Ja, der Wettkampf macht mir sehr viel Spaß. Und natürlich, man hat Erfolg. Ne? Ich bin also sehr erfolgreich im Tischtennis, habe mich nach oben gearbeitet in meiner Altersklasse. Und ständig die sportliche Bewegung. Und ich verbinde alles mit Reisen. Ich bin sehr oft in Amerika. Ich habe von den 50 Bundesstaaten schon über 30 gesehen. Und verbinde dann immer die Turniere. Gibt's jede Bundesstaat macht ein Seniorenturnier. Und anschließend mache ich dann eine Rundreise. Nationalparks, Grand Canyon, Bryce Canyon, Napa Valley. Ich könnte jetzt alle aufzählen, wo schon war. Ne?
Wie viele Zuschauer sind denn da bei solchen Tischtennisturnieren?
Ja, in Amerika sind Zuschauer ungefähr so, meistens die Bekannten, die dazukommen, die Ehepartner. Es sind so 50 bis 100 Zuschauer und in Amerika immer so an der 150 bis 200 Teilnehmer.
Aber ist es nicht gemein? Früher wurden sie von 50.000 Menschen beobachtet und heute vielleicht von 50?
Ja, das ist normal. Also, das ist, je älter man wird, je weniger Zuschauer kommen. Ne, weil das Spiel ist auch langsam, hatten wir jetzt wieder bei der Westdeutschen Meisterschaft gesehen. Also wenn die 80-Jährigen da spielen, dann sind die wenigsten Zuschauer. Das dauert auch ziemlich lange, die spielen immer lang und die 40, 50-Jährigen, da geht das Spiel, das ist viel schneller und dann geht auch schnell zu Ende. Ne?
Was haben Sie denn jetzt für dieses Jahr, also für 2019, für Ziele sportlich?
Ja, erst einmal den Klassenhalt hier im Verein, für TTC Mühlrad. Und dann kommen die westdeutschen Mannschaftsmeisterschaften, deutsche Meisterschaften, deutsche Mannschaftsmeisterschaften. Dann ist ein Turnier, ein großes internationales Turnier in Ruhpolding. Dann die internationalen Meisterschaften von Trier. Dann sind die Europameisterschaften in Budapest. Dann spiele ich die amerikanische Meisterschaft in Albuquerque, in New Mexico ist das. Und dann noch Senioren 60 plus, das ist im bayerischen Raum, das ist im September.
Man muss dazu sagen, also die Meisterschaften werden dann in der Regel in 5-Jahres-Schritten in den Altersklassen ausgetragen. Aber so der ganze normale Ligabetrieb, das ist offen. Da spielen Sie also teilweise auch gegen 20, 30-Jährige.
Ja, und da geht es jede Woche ein Meisterspiel. Und da sind natürlich 17, 18, 19, 20-Jährige. Und die können schon schnell spielen, da muss man schon aufpassen.
Und was setzen Sie dagegen? Erfahrung?
Erfahrung, ja, und die Taktik, ne? Weil halt viele von den Jüngeren, die haben Probleme mit kurzen Aufgaben, dann in Ecken spielen und so weiter. Und, aber okay, ich tue mich selber schwer gegen jüngere Leute, die sehr schnell sind. Ja? Weil die haben alle fiese Aufschläge und dann ziehen die volle Kanne durch. Das ist das Problem. Ich habe lieber die Seniorenspiele.
Werden Sie auch manchmal unterschätzt? Also Sie kommen da rein, Punktspiel, Mannschaftsaufstellung, da werden dann die Namen vorgelesen und dann kommt hier ein 70-Jähriger rein und da stehen Ihnen gegenüber ein paar 30-Jährige. Gibt es da schon mal, ach, den Opa, den putze ich weg?
Ja, das sahen die zwar nicht, aber denken die. Ne? Und im Nachhinein sagt dann, kommt der Mannschaftskollege von ihm, wie kann man dann den so einen Älteren verlieren? Das gibt es schon, ja. Aber eigentlich selten.
Letzter Start. Auf die Plätze!
Gut 300 Läufer haben sich gerade aufgemacht auf ihre 10 Kilometer beim 43. Kölner Silvesterlauf. Der Start in einem Leichtathletikstadion im Kölner Osten. Von hier aus geht's raus in die Meerheimer Heide, ein Naherholungsgebiet. 3 Runden sind insgesamt zu absolvieren, a 3,3 Kilometer und mittendrin Kalle Finger, unser Langstreckenläufer, Startnummer 1329. 3 Läufe gibt's hier. Das Rennen über 5 Kilometer war schon am Vormittag. Dann die Schnellen, die unter 50 Minuten Endzeit erwartet haben, sind schon längst im Ziel. Und jetzt die um 1, die länger brauchen werden als 50 Minuten. Und Kalle, der liegt so zwischendrin. An einem guten Tag bleibt er auch schon mal unter 50 Minuten. Heute wollte er aber auf Nummer sicher gehen. Ist ja schließlich Silvestertag, da muss man sich nicht völlig verausgaben. Insgesamt 1000 Leute etwa machen mit hier in dieser Veranstaltung des TUS Köln Rechtsrheinisch. Und hier fällt auf, viele ältere Läufer sind dabei. Tatsächlich, man trägt auch Grau an diesem grauen Silvestertag unter der Mütze. Die Klamotten, die sind natürlich bunt.
Frühmorgens um 5, wälz ich mich aus dem Bett, kaputt wie ein Hund. Durch den Park, denn Sport ist gesund, mein Doktor sagt. Du pfeifst schon auf dem letzten Loch, 50 Kippen am Tag. Ich hab mich gefragt, wie lange geht das noch? Ich renn durch den Park, hab Beine wie Quark. Ich renn durch den Park, der Laufen macht Spaß.
Die erste Runde ist absolviert. Kalle Finger kommt hier in seinem blauen Lauftrikot und seiner schwarzen Hose vorbei. 3,3 Kilometer hat er jetzt in 17 Minuten etwa. Noch sind 6,7 Kilometer, noch sind zwei Runden vor ihm. Er liegt doch im Vorderfeld platziert. Einige sind schon durch, aber die haben, glaube ich, auch ein bisschen geschummelt. Die werden wohl auch dann schneller als 50 Minuten im Ziel haben. Ja, es gibt schon mal, dass Leute an Silvester noch länger ausschlafen wollen und dann einfach den späteren Lauf nehmen. So, Ende zweiter Runde, 6,5 Kilometer sind absolviert. Da läuft Kalle Finger wieder ins Stadion ein. Ich werde mal sehen, ob ich ein paar Meter mit ihm mitlaufen kann. Kalle, wie läuft's?
Oh, es geht ganz gut. Also, es hätte schlimmer sein können.
Bist du zeitlich noch im Rahmen? Ich glaube, Was hast du jetzt? Knapp 34 Minuten?
Ich denke, dass ich so knapp über 50 laufe. Ich weiß es aber nicht genau. Ist mir auch egal. Hauptsache, dabei zu sein.
Dann viel Erfolg noch auf der letzten Runde.
So Jungs, ist geschafft. Nächster Programmpunkt heute Silvesterfeier. So, und da kommt auch Kalle Finger auf die Zielgerade. M70, der Kalle, feiert schon. Auf, noch 20 Meter. Das wird noch 151,30. Herzlichen Glückwunsch.
Also Kalle im Ziel als Zweiter. Wie schnell war denn der Erste?
51,05.
Oh, ganz enge Geschichte. 22 Sekunden Rückstand nur. Da muss ich ihn gleich mal fragen, ob ihn das geärgert hat. Kalle, 51,27.
Ja.
Nicht schlecht für einen alten Mann.
Nee, geht so.
Aber jetzt kommt's Ärgerliche.
Was?
Du bist nur ein paar Sekunden am Altersklassensieg vorbeigelaufen.
Echt? Oh, das ist schade. Aber macht nichts.
Bist du zufrieden?
Ja, war gut. Nee, ich musste mich nicht ganz so sehr anstrengen und ich bin locker durchgelaufen, das ist die Hauptsache.
Wie schnell bist du denn früher die 10 Kilometer gelaufen?
Oh, meine schnellste Zeit war mal unter 40, aber das ist 20 Jahre her.
Wie ist das für dich? Wie gehst du damit um, dass man jetzt doch 10 Minuten oder noch mehr nachgelassen hat?
Ja, auf der einen Seite ist das ärgerlich, auf der anderen Seite ist es ganz normal. Alles andere wäre unnormal.
Wie lange willst du dir das Ganze noch antun?
Mal sehen, wie lange ich das noch schaffe. Also solange ich noch gut laufe, dann laufe ich. Und wenn es eben nicht mehr geht, höre ich auf. Und vielleicht schaffe ich es ja, dass ich irgendwann beim Laufen umfalle und dann ist es zu Ende. Aber das wäre ein schöner Tod.
Da hoffe ich mal, dass das noch einige Jahre dauert.
Ja, ich hoffe auch. Wir werden sehen.
Und das war das Wochenendjournal zum Leistungssport im Alter. Ich bin Tobias Ullmeier. Schön, dass Sie dabei waren. Bleiben Sie sportlich.
Sie hörten eine Wiederholung vom 12. Januar 2019. Nach den Nachrichten folgt Klassik Pop etc. mit der Akkordeonistin Viviane Chassot am Mikrofon.